Ich grüße euch nochmal ganz herzlich. Ich habe noch nicht alle persönlich gesehen. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich möchte als erstes beten. Herr Jesus, ich danke dir für meine Geschwister, die hier sind, für jeden Menschen, der hier ist, der sich heute Morgen aufgemacht hat, mehr über dich zu wissen, dich mehr zu erkennen, Begegnung mit dir zu haben, Herr. Und Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deinen Geist, damit dein Wort wirksam wird an uns. Dein Wort ist ein zweischneidiges Schwert, Herr, und ich bitte dich, dass du es jetzt wirksam werden lässt, Herr. Alles Gute kommt von dir, Herr, und bitte, Herr, schenke uns doch, dass unsere Augen sehend werden, dass unsere Herzen weich werden und dass du uns Gnade gibst, die Botschaft zu empfangen und sie auch zu bewahren in unseren Herzen und danach zu leben. Amen. Ja, ich habe heute was vorbereitet. Das hat jetzt einige Monate so ein bisschen geköchelt in mir. Und ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, um auch überhaupt die Überzeugung davon zu bekommen, dass ich das Wort weitergeben soll, auch die Autorisierung von Gott zu bekommen, dass es meine Aufgabe ist, dieses Thema anzugehen. Und das hat was zu tun mit dem Gemeindeseminar, von dem der Hans-Peter ja schon gesprochen hat vor uns, wo wir auch in 2 Wochen uns wieder treffen wollen und gemeinsam über unser Gemeindeleben sprechen wollen. Das Thema heißt ja, wir wagen Neues und wollen wachsen. Und wenn es darum geht, wir wagen Neues, dann wäre ich immer ein kleines bisschen angespannt, weil ich einen eher bewahrenden Charakter habe. Ich bin eher so ein Mensch, der sich an Traditionellen festhält und sich manchmal mit Neuen schwer tut. Und so ging mir das dann auch vor einem halben Jahr, als wir dieses Gemeindeseminar hatten im Frühjahr. Dachte ich mir auch, mal gucken, wo das jetzt Ganze hinläuft. Und ich muss sagen, die ganze Geschichte ist völlig anders gelaufen, als ich das an dem Tag vielleicht erwartet hätte. Also als ich am Abend dann nach Hause gegangen bin, war meine Gefühlslage eine völlig andere, als ich es vielleicht so erwartet hätte. Weil letztendlich war das ein Tag, wo man ehrlich zugeben muss, dass der Tag eigentlich eher entmutigend war, anstatt dass er eine Aufbruchsstimmung verbreitet hätte. Wir wagen Neues, das klingt ja nach Aufbruchsstimmung. Und am Ende haben wir uns aber alle ehrlich angesehen und mussten zum Beispiel erkennen, okay, in der Gemeinde ist es so, dass viele Dinge, die wir machen, noch so sind, vielleicht wie vor 10, 20 Jahren, aber dass die Anzahl der Menschen, die da mitarbeiten und die da mit dabei sind, dass die Anzahl ja doch ein ganzes Stück geringer geworden ist. Wir haben Ideen gehabt, in uns war auch das Verlangen, was zu tun, aber irgendwo haben wir wie riesengroße Berge vor uns gehabt. Wir haben gesehen, wir sind wenige. Wir haben auch Geschwister dabei, die haben im persönlichen Leben große Probleme. Manche haben mit Krankheiten zu kämpfen oder mit Schwäche. Manche sagen schon, ich mache schon so viel und so, wo soll denn da noch was dazukommen? Andere wiederum, die sagen, ja, ich habe eine große Familie, da bleibt nur noch ganz, ganz wenig Zeit für die Gemeindearbeit. Oder andere sagen, mein Job bindet mich so sehr ein. Also das war so ein bisschen die Gefühlslage und wir haben darauf keine Antwort gefunden. Ich fand es aber trotzdem gut, dass wir so ehrlich miteinander umgegangen sind, weil wir haben eben nicht einfach gesagt, das wird schon und wir haben einfach gelächelt. Wir kennen das ja so. Wenn wir uns begrüßen, dann kommt immer die Frage, wie geht's dir denn? Und normalerweise wird darauf erwartet, dass man sagt, mir geht's gut. Und das war an dem Tag aber nicht so. Wir haben wirklich Dinge übereinander erfahren, die wir so, wenn wir uns nur an Sonntagen sehen, dann eben nicht erfahren würden. Und das ging dann so ein bisschen in mir, das hielt dann noch so ein Stückchen an. Natürlich auch, hat das auch am Sonntag noch ein bisschen die Stimmung bestimmt. Naja, und dann kommst du am Montag auf Arbeit, dann liest du wieder über Ukraine-Krieg und über die Kämpfe im Gazastreifen und so. Das kann dann manchmal auch schnell wieder aus unserer Erinnerung verdrängt werden. Aber ich habe immer irgendwo versucht, das trotzdem im Gedächtnis zu behalten. Und darauf gehofft, dass Gott vielleicht mal irgendwann ein Wort schenkt, wo irgendwas in der Bibel irgendwie vergleichbar ist, wo man auch so ein bisschen so aufgerüttelt wird einfach. Ne? Und am Ende bin ich dann auf die Geschichte von Nehemia gestoßen. Und da möchte ich als erstes auch, dass wir uns erstmal in die Geschichte da ein Stückchen reinarbeiten. Und das geht direkt im ersten Kapitel los, da würde ich mal die Techniker bitten. Dankeschön. Genau, wir beschäftigen uns halt also, wie die Geschichte mit Nehemia losgegangen ist, das erste Kapitel. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Reraljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Ranani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels. Deine Knechte und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du dein Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du dein Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch dein Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Wie war die Situation Nehemias, bevor diese Leute zu ihm kamen und ihm erzählt haben, wie es in Jerusalem aussah? Das erfahren wir gleich im letzten Vers. Er war Mundschenk des Königs. Und zwar, das hört man im nächsten Vers, im zweiten Kapitel, nämlich des Königs Artasasta, oder in Geschichtsbüchern findet ihr ihn unter Xerxes. Dieser König, der war damals der mächtigste Mann der Welt. Das heißt, Nehemia war in einem fremden Land, ist wahrscheinlich dort schon geboren, weil ja die Verschleppung der Juden aus Jerusalem und Judäa, das lag ja schon 150 Jahre früher zurück. Das heißt, der Nehemia kannte gar nichts anderes, als dort in Persien zu leben. Und er ist der Mundschenk des Königs. Das ist einer der höchsten Stellungen, die man überhaupt haben konnte, die man erreichen konnte. Und das finde ich schon mal interessant, wie sehr das, obwohl das in einer fremden Welt ist quasi, so spricht das doch irgendwo auch in unser Leben rein. Wenn wir Christen sind, dann gehören wir schon mal gar nicht mehr zu der Welt, sondern wir sind ja Fremde hier in dieser Welt. Nehemia ging das ja auch so. Er gehörte eigentlich nicht nach Persien, sondern er war ja eigentlich Jude vom Volk her. So sind wir auf dieser Welt, aber gehören nicht mehr zu der Welt, sondern gehören ja schon in das Reich, in Christi-Reich rein. Aber trotzdem lässt es sich ja auf dieser Erde leben. In Deutschland haben wir das Privileg, dass wir relativ gut leben können. Wir haben hier eben nicht die Christenverfolgung, über die wir in den letzten Wochen auch zweimal gehört haben. Viele von uns haben auch ich habe das ja schon gesagt, auch einen Beruf, wo sie irgendeine höhere Berufung haben, wo sie vielleicht auch Menschen helfen können, wenn sie Ärzte sind. Das sind alles keine schlechten Sachen, ne? Und so ist das manchmal so, dass vielleicht auch man gar keine Not wahrnimmt. Es läuft einfach gut voran und wir kommen mit den Umständen, wie sie hier sind, zurecht. Und plötzlich fährt da irgendwie sowas rein. Der Nehemia, dem ging es gut und plötzlich hört er Sachen, die ihn total erschüttern. Wenn ihr jetzt meine einleitenden Worte gehört habt, wie ich da geredet habe, wie wir unsere Gemeinde da vielleicht sehen, das kann ja auch erstmal für Leute, die uns nicht kennen oder so von außen, wirkt es vielleicht so, als wären wir als Gemeinde sehr krank oder als hätten wir riesengroße Probleme und hier ist irgendwie alles festgefahren. Das will ich aber gar nicht so sagen. Also wir haben ja erstmal festgestellt, dass wir eine kleine Kraft haben und in der Offenbarung sagt ja der Herr Jesus über die Gemeinde in Philadelphia auch, dass sie eine kleine Kraft hat, aber er lobt sie, weil es eine treue Gemeinde ist. Also die kleine Kraft ist erstmal an sich nichts Verwerfliches. Und ich bin ja nur seit über 6 Jahren hier Teil der Gemeinde und ich habe hier total viel Tolles erlebt. Ich habe Erbauung erlebt, ich habe Wachstum erlebt, ich habe ganz viele liebe Menschen kennengelernt, ich habe von Menschen hier lernen können und durfte im Glauben wachsen. Wir haben gute Gottesdienste gefeiert, Bibelstunden gehabt, die richtig in die Tiefe gehen. Also das ist ja nicht so, dass wir als Gemeinde, dass da nichts vorhanden ist. Es gibt ja auch Gemeinden, wo man das vielleicht auch sieht, noch deutlicher sieht, dass es weniger Mitarbeiter gibt. Also ich war auch schon in Gottesdiensten, wo halt aus dem CD-Player dann die Lobpreismusik kam. Und wir haben heute eine Gitarre vorne, wir haben eine Sängerin vorne, wir sind da gesegnet. Das ist ja nicht so schlecht da. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wo ist da genau das richtige Gewicht? Ist es jetzt wirklich so ein Schock? Ist das realistisch, das so als Schock zu empfinden? Oder ist das vielleicht, wie sehr sollte man das an sich ranlassen? Auch der Nehemia, der könnte ja sagen, ich habe da gar keine Schuld dran. Diese Unglückssachen, die sind ja weit, weit, weit vorher passiert, bevor ich gelebt habe. Ich habe doch dort gar keine Verantwortung dafür und so. Und mir geht es ja gut und ich mache ja auch alles richtig, weil Gott segnet mich ja. Also man könnte das auch so ein bisschen so wegbügeln und so. Da ist erstmal die grundlegende Frage an uns, die der Text stellt, wie viel Schmerz lassen wir eigentlich zu? Weil das geht ja, das kann ja ganz viele Schattierungen annehmen. Der Schmerz halt, dass wir als Gemeinde nicht das machen können, was wir vielleicht als Vision haben. Das kann aber auch ein Schmerz sein, wenn Leute aus unserer Familie verloren gehen, weil sie nicht zum Glauben kommen. Das durchbohrt uns auch. Und wie viel Schmerz lassen wir zu? Das geht dann bei den Arbeitskollegen weiter oder in unserer Umgebung. Oder kommt der Schmerz erst, wenn wir was richtig Extremes hören? Was richtig Extremes. Zum Beispiel 2023, da war Kirchentag der evangelischen Kirche Deutschland und da hat dort ein Pastor gesagt, Gott ist queer. Also auf gut Deutsch, Gott ist schwul. Also das kann man eigentlich, solche Worte kann man eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, wenn man sich das mal überlegt. Wenn du sowas in der Türkei sagen würdest, die Leute würden dich wahrscheinlich umbringen oder wenn du sowas, oder im islamischen Afrika. Also das ist, wie empfinden wir sowas, wenn wir sowas hören? Trauern wir da? Leiden wir da? Oder weinen wir da? Oder werden wir vielleicht aggressiv und denken wir, was ist nur aus uns geworden? Was ist aus Deutschland geworden? Warum bringt die Kirche so eine Schande über den Namen Christi? Wir sind ja das Land der Reformation. Wir haben vor 500 Jahren die Bibel ins Deutsche übersetzt bekommen. Und am Beispiel von Nehemia, der uns ja so ein bisschen als Glaubensvorbild dienen soll, sehen wir einfach, dass es dazugehört, auch zu weinen darüber oder Leid zu tragen darüber. Ihm hat das betroffen gemacht. Der Hans-Peter hat das heute schon in der Einleitung gesagt. Wofür ist denn eigentlich das Land Israel erwählt worden? Natürlich geht das dann weiter, aber zu dem Zeitpunkt, als Nehemia gelebt hat, war die Aufgabe Israels, die Herrlichkeit Gottes zu repräsentieren. Das hatte seinen Höhepunkt erreicht, als der König Salomo lebte. Da war Israel die Nummer 1 unter allen Ländern. Jetzt nicht an Größe, aber die hatten das fortschrittlichste Gesetz. Die waren in der Wissenschaft ganz vorne dran. Die hatten Reichtum Und man sieht das ja so ein bisschen mit der Königin von Saba, die da den Salomo besucht und die dort wirklich völlig von den Socken ist und sagt, hey, nicht mal die Hälfte von dieser Herrlichkeit hat man mir erzählt. Also die war völlig überwältigt, was dort in Israel war. Und wie ist die Situation zur Zeit Nehemias? Da liegt Jerusalem brach, die ehemalige Hauptstadt. Die Stadtmauern sind zu Boden gerissen, die Tore sind verbrannt. Und alle haben sich darüber lustig gemacht. Und der große Kern der Sache ist ja, die wirkliche Not ist, es sieht ja so aus, als hätte der Gott des Himmels, als hätte der verloren gegen die babylonischen Götter oder Gottheiten. Das war ja eigentlich die Botschaft. Alle Völker, als Israel damals mit Josua aufgebrochen ist, um Kanaan einzunehmen, da haben die Völker gezittert. Das war ja in Jericho, die standen vor Jericho und die Bewohner von Jericho, die hatten Angst, weil die wussten, wie stark dieser Gott ist. Die haben gehört, was in Ägypten passiert ist mit den 10 Plagen. Und jetzt plötzlich zur Zeit von Nehemia sieht es so aus, als wäre der Gott des Himmels schwach geworden, als wäre er nicht mehr der größte Gott. Und das und dieses kaputte Jerusalem, das hat er so ein bisschen verbildlicht. Und deswegen hat der Nehemia so eine Trauer gehabt. Weil eben Gott nicht mehr als der Herrliche sichtbar war und das Volk, dem ging es natürlich auch nicht gut. Nehemia hat das eben verstanden, das erste Gebot, das wichtigste Gebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat nicht auf seine persönliche Situation geschaut. Und wenn wir das Ganze auf die Gemeinde weiterbeziehen, dann ist eigentlich mit der Gemeinde die Situation ja nicht viel anders. Unsere Berufung ist die gleiche. Im Kapitel 5 des Epheserbriefs lesen wir, dass Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, damit die Gemeinde geheiligt und herrlich sei. Vielleicht nicken wir jetzt dazu, wenn wir das hören, ja, das ist feste Speise, das ist biblisches Wort. Natürlich glauben wir daran, dass die Gemeinde berufen ist, geheiligt und herrlich zu sein. Aber lasst uns das mal auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Heiligkeit und Herrlichkeit sind ja Attribute, die Gott gehören. Und wir sollen die uns plötzlich zu eigen machen als Gemeinde. Wenn also jeder von uns die Gemeinde wieder verlässt hier diesen Raum, dann sind wir quasi die Repräsentanten Christi. Warum wurden denn die Nachfolger Jesu überhaupt Christen genannt damals? Na, weil sie sich so verhalten haben wie Jesus. Deswegen, und manche sagen, das ist ja so ein geflügeltes Wort, manche Leute werden nie eine Bibel lesen, außer das, was sie in uns sehen. Ne? Also wir sind die einzige Bibel, wir Christen, die manche Atheisten je lesen werden. Das ist die Frage, was erfahren Menschen über Gott, wenn sie uns wahrnehmen? Es geht hier um die Ehre Gottes. Wenn Menschen sehen, dass zwischen Christen und Nichtchristen kein großer Unterschied ist, dann werden sie der Sachen auch nie eine Bedeutung beimessen. Dann können wir den Leuten davon erzählen, dass sie einen Retter brauchen und die sagen, tja, was für ein Retter, du bist doch genauso wie ich, also für was soll ich denn überhaupt errettet werden? An der Stelle will ich natürlich noch mal ganz klar betonen, mir geht es überhaupt nicht darum, irgendeine Gemeinde, weder unsere noch eine andere, schlecht zu reden oder die Kirche schlecht zu reden oder ein Urteil über das zu fällen, was in den Menschen um mich herum drin ist. Das weiß nur Gott, das kann ich nicht sehen. Aber das, was die Bibel uns sagt, das kann ich nicht verwässern. Wenn unser Auftrag ist, dass wir geheiligt und herrlich sein sollen, dann ist das Gottes Vorgabe, dann kann man das nicht irgendwie wegspülen, auch wenn wir das vielleicht anders manchmal erleben und sehen, dass wir ein Stück weit von diesem Niveau weg sind. Was kann man also machen, wenn man diesen Schmerz einmal zugelassen hat? Nehemia hat durch sein Gebet uns vorgemacht, dass Hilfe nur bei Gott zu finden ist. Das müssen wir erstmal so annehmen. Nur Gott kann uns da helfen in solchen Problemen. Nehemia soll uns als Glaubensvorbild heute dienen. Und Nehemia ist ein Mann, der seinen Gott kennt und der auch das Wort Gottes kennt. Nehemia, das sehen wir, er bekennt eben, er ist der Gott des Himmels und er ist der große und furchtgebietende Gott. Auch in solchen Zeiten, wo es ausschauen könnte, als hätte das Volk Gottes verloren oder als hätte sogar Gott verloren oder als wäre Gott etwas entglitten, der Nehemia, der weiß das. Der weiß ganz genau, dass Gott die Dinge in der Hand hat. Und er wusste auch ganz genau, dass Jerusalem nur zu Boden gegangen ist, weil Gott es eben zugelassen hat. Nicht, weil die anderen Götter plötzlich stärker sein sollten. Wenn ich von anderen Göttern rede, dann sind das ja immer Dämonen letztendlich. Also das sind ja die Diener Satans, die quasi auch übernatürliche Sachen tun können und Menschen zu Bösen anstacheln. Und da so eine. Aber die sind weit unter Gott. Das weiß der Nehemia. Er weiß, dass alles an Gott hängt. Und er kommt auch vor Gott in einer würdigen Weise. Er kommt eben nicht zuerst mit seinen Gebeten und mit seinen Bitten und mit seinen Nöten, sondern er kommt mit Anbetung, mit Bewunderung, mit Lobpreis. Er wird sich erstmal bewusst, dass er dann den himmlischen Thronsaal quasi betritt. Und so. Das ist eine Sache, die uns da sicher ein gutes Vorbild sein kann. Weiter kommt er mit großem Ernst. Er kommt mit Ernst und er kommt mit Ausdauer. Das sehen wir ganz klar. Er bekennt dort, dass er von nun an beten wird, Tag und Nacht für die Kinder Israels. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Geht es darum, wenn wir vielleicht einen Schock oder eine schlimme Nachricht hören, ist das so, dass wir diese Nachricht, dass wir uns dem Leid, dass wir das in uns wirken lassen oder verdrängen wir das, weil uns das bequemer ist? Der Nehemia, der zeigt das an seinem ausdauernden Gebet, dass eben diese Not eben, dass er das nicht so einfach weggeben will, sondern dass er sich die Angelegenheit, die tausende Kilometer von ihm weg ist, dass er sich diese Angelegenheit zu eigen macht. Es ist jetzt nicht mehr die Angelegenheit nur dieser Leute in Jerusalem, sondern Nehemia steht da mittendrin. Und im Vers Nehemia 2, Vers 1, den wir jetzt nicht gelesen haben, da wird auch deutlich, dass es monatelang gedauert hat, bis Gott überhaupt erstmal geantwortet hat. Also er hat wirklich sich viel, viel Zeit, viele Wochen Zeit genommen. Und die Liebe Gottes, die hat in ihm da so richtig Druck gemacht. Was ist aber der Kern dieses Gebetes? Was ist das, was Nehemia hat das erkannt, was ist das Problem? Warum ist diese Situation so gekommen? Es ist eben, wie ich es schon ein paar Mal betont habe, es ist eben nicht, dass Gott schwach geworden wäre, sondern das Problem war bei den Menschen, beim Volk Gottes, bei Israel, dem irdischen Volk Gottes. Er betet ein Gebet der Umkehr. Im christlichen Sprech gibt es ja immer dieses Wort Buße. Im Neuen Testament, im griechischen Metanoia, was bedeutet eine Herzensumkehr? Also du machst eine Wende um 180 Grad, bist in deinem Leben in die eine Richtung unterwegs gewesen, nämlich immer von Gott weg, und du drehst dich wieder rum zu Gott. Das bedeutet, du kehrst dich um von der Welt und kehrst dich wieder zu Gott. Das bedeutet Buße, das bedeutet Umkehr. Und jetzt sagt ihr vielleicht, hey, du stehst hier vor Christen, wir sind doch umgekehrt, wir haben uns taufen lassen, wir haben unsere Sünden bekannt, brauchen wir das überhaupt noch? Bei dem Nehemia, da handelt es sich ja um ein gottloses Volk, die haben ihre Früchte geerntet, so wie sie gesät haben, die brauchen die Umkehr, aber brauchen wir denn überhaupt die Umkehr? Und ich bin der Überzeugung, dass wir die Umkehr täglich brauchen. Und ich muss das ganz klar bekennen, dass ich eben zu wenig bekenne. Ich gehe dem auch aus dem Weg. Wenn ich manchmal abends im Bett liege und manchmal denke, wie viel dieses Tages hast du wirklich den Willen Gottes getan, muss ich manchmal erkennen, dass ich viel zu häufig meine eigenen Wege gegangen bin. Und man sieht das auch manchmal in öffentlichen Gebet. So Bekenntnis kommt da relativ kurz. Das ist, wird vielleicht auch in Predigten zu selten gelehrt. Und der Herr Nehemia, von dem ich schon sagte, dass er ja gar nicht direkt verantwortlich war für diese schlimme Situation in Jerusalem, der hat sich dort mit reingenommen. Der hat gesagt, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Das sagt er ganz klar. Er nimmt sich da nicht raus und sagt so, das ist vor mir passiert, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Er nimmt sich in die Verantwortung mit rein. Und es ist ja auch wirklich so, wenn wir uns verfehlen und falsche Dinge tun, dann denken wir vielleicht, okay, das betrifft nur mich. Wenn ich jetzt einen schlechten Gedanken über jemanden habe, dann kriegt das ja keiner mit. Na klar kriegt das jemand mit, Gott kriegt das mit und das schädigt. Das schädigt, weil das ist, jede Verfehlung betrifft nicht nur mich, sondern sie betrifft meine Geschwister hier in der Gemeinde, sie betrifft meine Ehefrau, sie betrifft meine Familie, ja sogar mein Land. Das ist nicht einfach so, dass man Sünde sagen kann, das ist Privatsache. Natürlich sind die Auswirkungen unterschiedlich stark, aber wir haben da alle eine große Verantwortung. Und das ist jetzt auch der Kern der Sache, was mir an diesem Bibeltext, an diesem Umkehrgebet so wichtig geworden ist. Unsere große Not ist doch eigentlich gar nicht, dass wir vielleicht nicht das tun können, was wir so wollen als Gemeinde, dass unser Hoffest nicht über die ganze Straße geht, sondern bloß hier auf diesen Gemeindehof ist, oder dass eben so ein evangelistischer Brunch bloß zweimal im Jahr ist und nicht viermal im Jahr, und dass wir vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die wir auf dem Herzen machen, nicht machen können. Die allergrößte Not ist doch eigentlich, die Grundnot der Menschen, wie sie im Garten Eden begann, ist ja die Autonomie. Das heißt, wenn ein Mensch tut, was er selbst will und nicht tut, was Gott will. Das ist die Grundlage für jedes Problem. Wir sollen das tun, was Gott will. Und mit diesem Gebet, was Nehemia dort spricht, das ist der erste Schritt zur Heilung, dass wir erstmal schauen, dass wir uns das erstmal wieder richtig zu eigen machen, dass wir das tun sollen, was Gott will. Das klingt so salopp und lapidar, letztendlich ist es so, wir haben vielleicht mal so einen Tag, wo wir da so einen Schock bekommen, wie der Nehemia bekommen oder wie wir an den Gemeindeseminar bekommen. Aber ich sage euch jetzt ganz ehrlich, wenn ich am Morgen meine Andacht gemacht habe und mit Heiligen Geist erfüllt bin und mein Auto steige, da brauche ich eine Viertelstunde auf Arbeit. Und in dieser Viertelstunde schaffe ich es nie, mich nicht zu verfehlen. Also ich mache immer was falsch in der Viertelstunde. Ich tue immer mindestens einmal nicht den Willen Gottes, indem ich mich über rote Ampeln ärgere oder über Autofahrer, die zu langsam fahren, oder über Autofahrer, die zu schnell fahren, über die vielen Baustellen in Chemnitz. Also aus eigener Kraft ist mir das unmöglich, bloß für eine Viertelstunde Gottes Willen zu tun. Und dann ist der Heilige Geist natürlich wieder, ist der schön gedrückt worden in mir, und auf Arbeit trifft sich das dann so weiter. Also wir müssen das wirklich verstehen, dass wir eben nicht nur für die großen Dinge, wie zum Beispiel eine Evangelisation oder Gemeindebau, da wirklich Gottes Beistand brauchen, sondern selbst in den allerkleinsten Dingen. Also das ist wirklich so, das muss uns wirklich so eine Not werden. Wir brauchen in jeder einzelnen Situation, brauchen wir Gottes Hilfe. Das ist genauso, um nochmal das mit der Autofahrt zu bemühen. Wenn ich eine Viertelstunde auf Arbeit fahre, dann bete ich selten dafür, dass Gott meine Fahrt segnet. Wenn ich aber eine Dienstreise nach Hessen habe, dann betest du natürlich, weil das ist nicht so alltäglich, ne? Aber wir brauchen das im Alltag. Wir müssen da ganz, ganz nah dran sein. Und ja, wie gesagt, es ist ja immer so, jetzt, wenn ihr jetzt sagt, mit der Viertelstunde Autofahrt, okay, den einen, die können das vielleicht verstehen und sagen, mir geht das auch so, die anderen, für die ist das kein Problem, aber die haben vielleicht was anderes. Ist das nicht irgendwo die Normalität? Wie sieht das jetzt aus? Letztendlich wissen wir durch das Evangelium, dass wir errettet worden sind und unsere Sünden sind vergeben worden. Wir wissen auch, wenn Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt, in den Himmel zieht, wie das im 1. Thessaloniker 4 beschrieben ist, dann wissen wir, dass wir neue Körper bekommen haben. Und dann werden wir mit solchen Schwächen nie wieder Probleme haben. Wir werden nie wieder was Falsches tun. Aber wir brauchen, wie der Nehemia, wenn wir die weiteren Verse angucken, wir brauchen doch eine Hoffnung für jetzt. Wir wollen uns doch nicht einfach noch durchwursteln. Vielleicht haben wir Glück und Jesus kommt schon morgen wieder. Aber vielleicht dauert es noch ein Jahr oder 10 Jahre, wer weiß, das wissen wir ja nicht. Und wir brauchen eine Hoffnung für heute, so wie der Nehemia auch, der eben eine Hoffnung hatte. Und Nehemia, habe ja schon mal gesagt, der kannte seine Bibel gut, er hat eine Hoffnung gefunden, nämlich im 5. Buch Mose. Da ist nämlich in Kapitel 30 geschrieben, wenn du umkehrst zum Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich wieder über dich erbarmen. Der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren, noch mehr als deine Väter. Gott verspricht also, es wird sogar noch besser sein, wenn ihr umkehrt. Noch besser als zu der Zeit, wie es damals zu Salomo war. Und wir sehen daraus in diesem neuen Bund, der ja auch im Jeremia, ich glaube Kapitel 31 so deutlich beschrieben ist, da steht ja, Gott will seinem Volk das Gesetz in die Herzen schreiben. Das ist ja quasi fast wie mühelos ist, das zu befolgen. Und er will nicht aufhören, ihnen Gutes zu tun. Und das ist das, wo der Nehemia Hoffnung schöpft. Er glaubt an einen Gott, der sich nicht verändert hat, der Gutes tun will. Und er spricht das ja sogar als ein Mann, der bloß das Alte Testament zur Verfügung hatte. Wir haben den neuen Bund und wir sollten ja als Christen sogar noch mehr Hoffnung haben. Wir haben noch eine viel, viel tiefere Lehre. Wir haben eine viel größere Offenbarung, als damals das Alte Testament uns da gezeigt hat. Und wenn der Nehemia schon so eine große Hoffnung hatte, dann dürfen wir doch auch wieder optimistisch werden. Er betet ja in Vers 9, wir sind dein Volk, das du erlöst hast, Vergangenheit, durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Wie werden wir erlöst? Durch Gottes große und mächtige Hand. Alles muss von Gott kommen. Wir Christen, wir sollten Hoffnung haben, dass auch wir ein Siegerleben und ein Überwinterleben haben. Und an der Stelle brauchen wir natürlich jetzt was Konkretes. Wir sind jetzt durch diese Verse so durchgegangen und jetzt wollen wir noch was haben, was wir anwenden können, was wir mit nach Hause nehmen können. Und jetzt schauen wir auf den allerletzten Vers. Da sagt der Nehemia nämlich, ich war der Mundschenk des Königs. Und da kehren wir quasi wieder zum Anfang der Predigt zurück und überlegen noch mal ganz kurz, in was für Situation wir stehen. Der Nehemia, das ist in einer unmöglichen Situation. Wie gesagt, er hat einen festen Job beim mächtigsten Mann der Welt, der mächtigste Mann auf dieser Welt und muss dort arbeiten. Und wir kennen das ja auch im Buch Esther. Die Esther war die Ehefrau des damaligen Königs von Persien und die wusste ganz genau, wenn die ihren Mann begegnet, ohne zu fragen, dann kann sie das Leben kosten, obwohl sie die Ehefrau war. Und der Nehemia, der war zwar auch nah dran am König Xerxes oder Artasaster, und er wusste aber auch ganz genau, Gott hat ihm das ins Herz gelegt. Er will was tun, aber er kann ja nicht. Er ist ja in diesem Beruf, der kann ja nicht einfach dort abhauen und nach Jerusalem spazieren. Er ist in einer richtig krassen Zwickmühle und weiß natürlich, dass das lebensgefährlich wäre, jetzt dem König das Anliegen mitzuteilen. Und genauso ist es, wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Lebensgefahr, aber wir haben doch auch jetzt da als Gemeinde so deutlich damals, zumindest der Kreis, der hier vorne gesessen hat, hat ja seine Not bekannt und hat auch ehrlich gesagt, wir würden gerne mehr machen, aber irgendwie fehlt es uns. Da hat einer gesagt, dass er körperlich krank ist, ein anderer, der hat psychische Probleme. Wie gesagt, alle irgendwie eingefangen durch irgendwelche Nöte. So geht's. Das war die Ausgangssituation. Was hat Nehemia getan? Er hat das Leid zugelassen und hat sich davon zerbrechen lassen. Er hat sich im Gebet gedemütigt selbst und hat sich da zerbrechen lassen. Dann ist er zugerichtet für Gott. Er hat Gott durch seine Umkehr wieder den Platz auf dem Thron gegeben. Das ist der erste Punkt, dass wir wirklich Gott den Platz auf dem Thron geben. Und dann hat er noch dieses Bibelwort gefunden. Dort ist meine Hoffnung. Ich habe hier einen Vers, den halte ich Gott vor. Das hast du versprochen und ich bete jetzt so lange, bis du das in Erfüllung bringst. Und er hat es ja auch in Erfüllung gebracht. Die haben dann am Ende, der Nehemia wurde in Freiheit gesetzt. Der hat in 2 Monaten mit den Leuten dort die Mauer aufgebaut wieder, obwohl es so krassen Widerstand gab. Und da gab es sogar noch eine Erweckung unter dem Volk. Das ganze Volk ist zu seinem Gott zurückgekehrt. Was ist denn heute was uns heute Hoffnung machen kann? Woran können wir unsere Hoffnung setzen in unseren Problemen und Nöten? Oder die Frage ist, in wen können wir unsere Hoffnung setzen? Wer ist denn heute meine Hoffnung? Und ich habe da wirklich schon seit vielen, vielen Monaten, lande ich immer wieder bei dem Bibelvers aus Galater 2, Vers 20. Da sagt der Paulus an diese Christen in der heutigen Türkei, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und er sagt, was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich selbst hingegeben hat. Da sieht er schon mal das Wichtigste überhaupt, Liebe und Hingabe. Da ist Jesus sein Vorbild. Das ist das Erste, woran er denken muss, wenn er an den Sohn Gottes denkt, an Liebe und an Hingabe. Aber wie passiert das? Wo liegt unsere Hoffnung drin? Die Hoffnung liegt darin, dass Jesus in mir lebt. Wir dürfen ein fruchtloses Leben, wie zum Beispiel die Viertelstunde Autofahrt, die keine Frucht bringt, die darf ich austauschen. Ich darf am Morgen sagen, ich darf das im Glauben mir zu eigen machen, dass Jesus in mir lebt. Und wenn ich das im Glauben erfasse und an Jesus dranbleibe, dann mache ich das nicht mehr aus mir selbst, dass ich mir so eine Mühe gebe, sondern dann lebt Jesus in mir. Und dann kann man das auch machen, ohne sich zu verfehlen. Das ist die Lösung, die uns Gott gegeben hat. Jesus Christus, sein Sohn. Was anderes gab, das ist der einzige Weg, das ist das Einzige, was wir erhalten haben. Jesus Christus in uns, nämlich durch den Heiligen Geist. Das wurde uns ja versprochen. Wer an Jesus glaubt, der wird den Heiligen Geist empfangen. Die Frage ist nur wirklich, wie sehr wissen wir das überhaupt, dass Jesus in uns lebt und er unser Leben sein muss? Die nächste Frage ist, wie sehr ist das unsere tägliche Überzeugung? Glauben wir da auch wieder dran und setzen wir da dran? Ich meine, das kann ja ganz schnell gehen. Bei den Galatern war ja die Situation, dass sie plötzlich wieder aus eigener Kraft leben wollen. Sie haben im Geist begonnen und dann im Fleisch, also aus eigener Kraft, geendet. Das war ja die Tragik der Galater. Wenn wir uns wirklich dem Geist Gottes unterordnen, dann sind wir von allem befreit. Natürlich leben wir immer noch in einem Körper, der schwach sein kann. Wir können auch möglicherweise immer noch krank sein und so weiter. Aber Jesus kann seinen Willen tun in uns. Wir sind zubereitet dafür, Gottes Willen zu tun. Und das ist doch das Einzige, was Gott von uns verlangt. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, er bezeichnet uns als Haushalter Gottes oder als Verwalter Gottes. Und von denen wird gar nicht mehr verlangt, als treu zu sein. Nur unsere Treue will er haben. Unsere Treue und unseren Glauben, das ist ja im Griechischen das Gleiche. Wir leben im Glauben an den Sohn Gottes. Und in Epheser 2, Vers 10 ergänzt sich das, dass Gott eben die guten Werke schon vorbereitet. Es müssen ja nicht unsere guten Werke sein, sondern es sind seine guten Werke und wir stellen uns da hinein. Und als allerletzten Gedanken noch, weil das manchmal wirklich so schwierig ist, das Wandeln im Heiligen Geist zu erfassen. Das wird ja uns so gesagt, das ist unsere Lösung, Glaube an Jesus Christus oder Wandel im Heiligen Geist, das ist das Gleiche. Aber wir wissen manchmal nicht, wie können wir das erfassen. Deswegen möchte ich euch noch erzählen von einem amerikanischen Menschen, der Mike heißt. Das war ein Freund von einem Pastor. Und dieser Mike, der ist blind. Der wollte aber immer Marathonläufer sein. Aber wie ist denn das so, wenn man da mit so einem Stock durch die Gegend zieht oder so? Das ist dann keine sportliche Leistung, dann die 42 Kilometer zu laufen. Und es gibt eine Lösung dafür. Der Mike, der hatte einen Freund, der sehr sportlich war. Und dieser Freund hatte nämlich Augenlicht. Und da sind die immer zusammengelaufen. Die haben beide eine Schnur in der Hand getragen und konnten so zusammen rennen gehen. Weil wenn eine Kurve kam, da hat er dann gezogen. Und wenn er darauf reagiert hat, da ist er dann die Kurve mitgelaufen. Also hatte plötzlich eine Unterstützung. Und so ist auch der Heilige Geist für uns. Wir müssen natürlich uns wirklich diesen Heiligen Geist völlig unterordnen, so wie dieser Marathonläufer, der blind ist, sich unterordnen muss. Wenn er die Kurve eben nicht mitgeht, dann läuft er irgendwo vielleicht gegen eine Mauer und wird Schaden erleiden. Genauso muss er auch die ganze Zeit wachsam sein. Man kann nicht einfach sagen, Jesus lebt in mir und das ist automatisch so. Wir müssen da zusammenarbeiten. Wir müssen mit dem Geist Gottes zusammenarbeiten, indem wir ständig mit ihm verbunden sind. Und ich denke, das ist auch so eine Sache, die man so ein bisschen trainieren muss. So, man wird immer wieder mal auf die Nase fliegen, so wie das bestimmt am Anfang mit diesem Zusammenlaufen, mit dieser Schnur in der Hand auch noch nicht so schnell ging und noch nicht so gut ging. Aber wenn man das lange trainiert, so dürfen wir auch, wenn was schiefgegangen ist, uns immer wieder Gott zuwenden und sagen, lebe du durch mich. Jesus, du sollst in mir leben. Mein Leben ist weg, ich bin gestorben, aber Jesus, du sollst in mir leben. Dass wir uns immer wieder Gott da zur Verfügung stellen. Und was ist der Lohn von diesem Mike? Letztendlich würde er jeden anderen Blinden davonlaufen. Die Blinden wüssten das ja nicht mal, und er würde allen davonrennen. Das wäre also ein Leben, was für die anderen Blinden völlig unerklärlich wäre. Es wäre ein übernatürliches Leben. Und das soll doch auch so sein. Wir Christen sollen Menschen sein, die sich so verhalten, dass sich die Welt das gar nicht erklären kann. Der Sohn Gottes lebt in uns. Glauben wir das? Wollen wir uns ihm wirklich heute ganz neu unterordnen, so wie Nehemia das gemacht hat, der sich gedemütigt hat? Für mich als Christ bedeutet die Nachfolge wirklich nur, Erfolg in der Nachfolge bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass meine Gemeinde wächst, auch wenn ich mir das von Herzen wünsche. Aber mein erster Wunsch ist es einfach, Jesus Christus treu zu sein, an ihn zu glauben und das zu tun, was er will. Und die Ergebnisse, die können wir völlig in Gottes Hand legen, weil Gott ja auch auf den Nehemia gehört hat und ihm Gutes getan hat. Es sind also zweimal die Sachen des Glaubens. Glauben wir, dass Jesus in uns lebt und dass er das tut, dass wir das tun werden, was er möchte? Und glauben wir auch, dass Gott die ganzen Umstände, die um uns rum sind, die wir nicht in der Hand haben, dass wir das durch Gebet überwinden können? Das ist die Frage, die uns dieser Text an Nehemia stellt. Und ich möchte dann noch mal beten dazu. Ja, die Botschaft ist manchmal so einfach und sie ist eigentlich auch immer gleich. Unser Grundproblem ist, dass wir nicht mit dir zusammenleben, dass wir unsere eigenen Wege gehen. Und ich bekenne das hier vor der ganzen Gemeinde, ich bekenne das hier öffentlich, dass ich der Erste bin, der da umdrehen sollte, der sich Tag für Tag da erneuern muss. Und ich bitte dich, Herr, dass eine Lehre ist aus deinem Wort, Herr, dass du es schenkst, dass dein Heiliger Geist uns alle hier berührt, dass wir uns das alle zu eigen machen, dass wir Not in uns verspüren, nämlich die Not, dass du uns allein leiden kannst. Nur du, Herr, kannst das verwirklichen, was du willst. Wir sind vollkommen von dir abhängig. Du hast gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, Herr. Und Herr, sind wir, hilf uns dabei, das zu glauben. Hilf uns dabei, das aufzunehmen und hilf uns, danach zu leben im Glauben. Vater, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt, damit wir eine erlöste Gemeinde sind, damit wir heute vollkommen in Freiheit gesetzt sind. Nämlich in die Freiheit, das Leben zu tun, so wie du es uns vorbereitet hast. Und ich bitte dich, Herr, dass wir auch im Glauben vor dich kommen und alle unsere Nöte im Gebet ausschütten, dass wir alle unsere Dinge in deine Hand legen, dass du derjenige bist, der sie tun soll und der sich verherrlichen soll an der Gemeinde, an der Welt, in unserer ganzen Umgebung. Herr, bitte lass diese Dinge in unsere Herzen gehen. Lass sie Wirkung entfalten, Herr. Amen.